Hi, ich darf euch jetzt auch hier begrüßen von meiner Seite aus zu diesem Gottesdienst. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe nicht gut geschlafen. Irgendwie war auch so ein bisschen der Wurm drin in der Vorbereitung. Mir ist ein bisschen was am PC abgestürzt und es hat alles ein bisschen länger gemacht. Heute Morgen nicht gut geschlafen und dann vergisst du sogar deine Bibel, obwohl du selber geschrieben hast, nimm die Bibel mit. Das ist unglaublich. Also, aber ich kann drüber lachen, hier sind auch genug Bibeln. Ich habe noch ein paar hinten hingestellt. Ich werde aus der Schlachterübersetzung gleich lesen. Und ich möchte dich heute mal so am Anfang fragen, ob du so eine Situation kennst. Wenn du auf einer Fahrt bist oder du nimmst den Bus, wie mit Romeo zum Beispiel, jetzt seine Ausbildung macht gerade als Busfahrer, oder du nimmst das Fahrrad oder Sonstiges und plötzlich tritt ein Problem auf und du kommst gar nicht so schnell an dein Ziel. Du steckst im Stau, da ist eine Baustelle, wo sie nicht sein soll. Und so ging es mir eigentlich jeden Morgen, wenn ich nicht jeden Morgen, aber immer, wenn ich von der Schule zurückgefahren bin. Also erstmal habe ich aus Otterndorf, liegt an der Nordsee, so einen schönen 45-Minuten-Weg über die Dörfer gemacht und bin dann an so einer kleinen Bushaltestelle, wo wirklich nur so ein Haus steht, ausgestiegen. Und von da aus habe ich dann meinen Drahtesel genommen, mein Fahrrad, was teilweise auch nicht so besonders gut war. Das waren so typische Dorffahrräder. Und dann kommt's. Eine komplett flache Ebene, ohne Bäume, immer in die gleiche Richtung und genau an den richtigen Tagen, wenn du so richtig Kohldampf hattest, wenn du so richtig Hunger hattest, hattest du Gegenwind. Und ich rede nicht von einem Hildesheimer Lüftchen, wie hier manche Fahrradfahrer sagen, ich hatte voll Gegenwind. In Norddeutschland heißt Gegenwind haben, du fährst rückwärts. Und inzwischen habe ich als Jugendlicher hatte ich meine Phasen dabei. Die erste Phase war dieses Ankämpfen. Du strampelst noch, du versuchst dagegen anzuhalten. In der zweiten Phase bist du richtig wütend und denkst dir so, ich komme nicht voran, ich möchte irgendwie weiter. Und in der dritten Phase gibst du einfach auf und akzeptierst, du musst jetzt schieben. Und das war richtig nervig. Dann ist diese Fahrt, die ich mir vorgestellt habe, dieses von A nach B zu kommen, hat deutlich länger gedauert. Dann sind statt 10 Minuten da 20 Minuten draufgekommen. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht. Und im schlimmsten Fall gab es dann noch zu Hause Linsensuppe, denn Suppe ist keine Mahlzeit. So, okay, nein, Spaß, ich werde von meiner Mutter echt Ärger kriegen, wenn sie die Predigt hört. Nein, und... Kristall, geil. Und ich möchte mit dir heute über eine Geschichte sprechen in der Bibel, die wir auch auf der Gemeindefreizeit hatten, wo auch die Jünger so ein bisschen länger für die Fahrt gebraucht haben, wo sie auch ein Ziel eigentlich hatten und dann in eine Situation geraten sind, wo es ein bisschen alles länger gedauert hat. Und da möchte ich dich heute mit reinnehmen. Ich werde den Text Matthäus 14, 22 bis 33 lesen. Ich gebe euch kurz eine Pause zum Verschnaufen, damit ihr aufschlagen könnt. Genau, nochmal. Wir lesen Matthäus 14 ab Vers 22. Wichtig hierbei nochmal zu sagen ist, ich werde den Text Stück für Stück vorlesen, nicht im Ganzen. Und ich werde teilweise Verse, die ich schon vorgelesen habe, nochmal wieder aufnehmen. Also wundert euch nicht, wenn ich nicht sozusagen am nächsten Punkt eingreife, sondern einen Punkt davor. Vers 22. Und sogleich nötigte Jesus, seine Jünger in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort alleine. Also, wir haben hier die Jünger und ich bin echt über das Wort nötigen gestoßen. Jesus hat anscheinend seine Jünger dringend dazu aufgefordert, etwas zu tun. Sie sollten schon mal, während er sozusagen noch am Lehren war, im Vorfeld war die Speisung der 5000, er war am Lehren noch die Volksmenge und er wollte diese entlassen, aber während und noch davor hat er seine Jünger dann wahrscheinlich in so einer kleinen Pause so gebeten, doch ans jenseitige Ufer zu fahren. Ich habe nochmal den Kontext nachgeguckt. Das Wort kannst du auch so ein Stück weit mit zwingen übersetzen. Ich weiß jetzt nicht, warum Jesus hier seine Jünger zwingen musste, aber es ist schon auf jeden Fall sehr interessant. Ich vermute mal, dass sich Jesus vielleicht so ein Stück weit auch vielleicht, das sehen wir auch später, oder im Vers 23 sehen wir es, er hat sich noch so ein Stück weit alleine zurückgezogen und dass er vielleicht so diese Zeit alleine verbringen wollte oder vielleicht ein bisschen Ruhe haben wollte. Man kann es nicht sagen, zumindest die Jünger hat er so fast wahrscheinlich ins Boot geschoben und hat gesagt, ey Leute, ihr müsst jetzt auf die andere Seite fahren, legt mal los. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass die Jünger vor dem Abend losgefahren sind und der Abend beginnt in Israel, wenn die Oberkante der Sonne verschwindet. Und dann hat sich Jesus, dann ist noch ein bisschen Zeit verstrichen, weil es steht ja auch da geschrieben, wo haben wir es jetzt in Vers? Nachdem er die Menge entließen hatte, stieg er auf den Berg, also er hat die Menge entlassen, er stieg auf den Berg, um allein zu beten. Als es Abend wurde, war er dort allein. Das heißt, es ist auch nochmal so ein kleiner Zeitraum vergangen, wann er dort allein war. Ich werde das jetzt ein bisschen aufgreifen, ihr werdet noch verstehen, warum ich das jetzt so ein bisschen ausführlich aufdrösel. Genau, Jesus hat sich ein bisschen Zeit genommen, war alleine, war auf dem Berg und hat angefangen zu beten. Vielleicht, ich schätze, sich ein bisschen Zeit für sich genommen. Und dann lesen wir, müssen wir nochmal Vers 23 bis 25 im Kontext lesen. Nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um alleine zu beten. Als es Abend wurde, war er dort allein. Das Schiff war inzwischen mitten auf dem See und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn der Wind war ihnen entgegen. Und die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihm und ging auf den See. Wir haben jetzt auf der einen Seite, und ich möchte das jetzt, dass wir es so ein bisschen in einen zeitlichen Rahmen bringen. Wir haben Jesus, der gegen Abend allein auf dem Berg war, und wir lesen, dass er dort allein war. Das Schiff war inzwischen mitten auf den See und wurde von den Wellen hin und her geworfen. Wie ich schon gesagt habe, der Abend beginnt in Israel, wenn die Oberkante der Sonne verschwindet. Und je nach Jahreszeit kann das zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr sein. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich das so ein Stück weit jetzt ein bisschen ausführlicher mache. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir gehen von einem Sommerabend aus, dann kann die Sonne so 19 Uhr verschwunden sein. Das heißt, circa zu Abend ist das Schiff in Seenot geraten. Um 19 Uhr. So. Jetzt steht aber noch eine zweite Angabe im Prinzip. Im Vers 25. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf den See. Ja, Jesus ging auf diesem See. Zur vierten Nachtwache kam er zu ihnen. Die vierte Nachtwache lag so circa zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Das heißt, ich möchte euch das mal in Kontext bringen. Das heißt, wenn wir von meiner groben Rechnung ausgehen, dass wir sagen, so circa 19 Uhr war der Abend, die Jünger sind schon vorher losgefahren, sind 19 Uhr circa in Seenot geraten und sagen wir sind großzügig, die Nachtwache 3 Uhr morgens ist gekommen, dann haben wir hier eine Spanne von 8 Stunden, wo die in diesem Sturm waren. Das heißt, das ist jetzt nicht, dass wir uns so denken, ist es ein Sturm gewesen und Jesus ist sofort losgelaufen. Nee, dieser Sturm hat länger getobt. Und um das auch zu verstehen und das zu untermauern ist, so ein Holzboot, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, kann so zwischen 5 bis 10 km/h, man kann mich auch korrigieren, so zurücklegen. Und der See ist an seiner breitesten Stelle circa 13 Kilometer breit. Das heißt, wenn wir in Mathe gut sind, sollten Sie es mindestens oder maximal in 3 Stunden diese Strecke zurückgelegt haben. Das heißt, um diese vierte Nachtwache sollten Sie schon längst an Ihrem Ziel sein. Die Jünger haben sich wahrscheinlich die Überfahrt ein Stück weit anders vorgestellt. Sie haben sich vielleicht auch gedacht, ach ja, jetzt ist Volkmenge entlassen, vielleicht war es wirklich so ein schöner Sommerabend, der See sah ganz schön aus und man denkt sich so, oh, wir kommen ganz leicht auf die andere Seite. Aber wie wir oft so merken müssen, auch in unserem Leben, hat das Leben nicht oft gute Bedingungen oder die optimalen Bedingungen. Wir sind nicht in einer schönen Disney-Geschichte ganz oft, die wir uns vorstellen, dass ich meinen Plan habe und mir denke, okay, bis dann mache ich meinen Berufsabschluss, bis dann bin ich verheiratet, bis dann wollen wir als Gemeinde 100 Mitglieder haben, bis dann möchte ich mein Haus gebaut haben. Und dann klappt es wie am Schnürchen. Ich gehe durchs Leben und habe meinen Berufsabschluss. Ich gehe durchs Leben und bin dann verheiratet. Manchmal mag es klappen, aber ganz oft treten auch Probleme auf. Weil vielleicht müssen wir wegen einer Depression unseren Abschluss abbrechen und haben noch nicht mal einen Schulabschluss, weil wir krank sind. Vielleicht bringt auch die Partnersuche, die du dir so toll vorgestellt hast, was dein Ziel war, bringt nur Schmerz und Enttäuschung für dich selber, weil du sehr oft sehr tief verletzt wirst. Oder als Gemeinde, die Gemeindearbeit stagniert und schrumpft sogar. Und statt auf die 100 Mitglieder zuzugehen, sind wir bald näher an der Null. Oder auch anders. Das Haus, was wir bauen wollten. Vielleicht kriegen wir auch keinen Kredit und sind dadurch extrem enttäuscht, weil wir dieses Haus nicht bauen können für unsere Familie. Oder es stirbt überraschend der Partner oder Partnerin. Oder plötzlich schließt deine Firma und wird insolvent und wir müssen uns komplett neu orientieren. Diesen Punkt, dass ich diese Überfahrt jetzt vergleiche mit so Ziel im Leben, das kennen wir. Wir haben ein Ziel, wir wollen irgendwo hin, wir wollen irgendwo überfahren und plötzlich bricht da ein Sturm aus. Und plötzlich kommt ein Problem, das uns tief erschüttert, was uns vielleicht auch einfach aus der Bahn bringt. Das Leben verläuft nicht immer nach Plan. Genauso, wie es auf dem See war. Ja, manchmal kommt ein Sturm, der uns einfach vom Kurs abbringt. Und das macht uns Angst. Wir fürchten uns und sind niedergeschlagen. All diese Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe, das kann wirklich für Schwierigkeiten in unserem Leben sorgen. Ich weiß nicht, an was du gerade denken musstest, wenn du daran denkst, dass es nicht immer optimal in deinem Leben läuft. Ja, und wir als Gemeinde ist vielleicht bei uns auch genauso. Auch wir als Gemeinde sitzen in so einem Boot. Und wir stellen uns ganz tolle Dinge vor. Vielleicht starten wir in das Gemeindeleben und denken uns, wir wollen an dieses Ziel. Ich stelle mir schon vor, wie hier die Mitglieder reinströmen. Ich stelle mir vor, wie wir extrem viele Leute werden. Ich stelle mir das Ganze vor. Oder wir und dann klappt es nicht. Oder wir halten uns in diesem Boot an so alten Zeiten fest, an Traditionen und suchen irgendwie Halt, wenn es dann doch nicht klappt. In genau so einer Situation sind die Jünger in einer Situation, wo nicht immer alles nach Plan läuft. Und wenn wir jetzt die Verse Matthäus 25 bis 27 lesen, um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen, ging auf den See. Als die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sofort zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Wir haben jetzt die Jünger, die in einer langen Notsituation sind. Ich schätze, sie waren müde, sie waren erschöpft. Und vielleicht gibt es dann auch noch die ein oder andere Seemannsgeschichte von irgendeinem Gespenst auf dem See. Und dann ist so eine Reaktion vielleicht auch sogar verständlich. Denn man sieht nicht jeden Tag irgendjemand übers Wasser laufen. Und plötzlich erschrecken sie und sie haben Angst. Ja, Jesus begegnet ihnen vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise, wie sie es für möglich gehalten haben. Jesus kommt über das Wasser gelaufen. Eine Vorstellung, wo vielleicht viele sich versuchen, das irgendwie zu erklären, wie das möglich war. Oder sagen, ja, na, das ist eher so eine Märchengeschichte in der Bibel. Aber nein, ich halte das für ganz real, dass Jesus auf dem See gelaufen ist. Ja, die Jünger haben vielleicht auch gar nicht damit gerechnet, dass Jesus so über den See kommt. Und Jesus kommt auf eine ganz andere Art und Weise, schätze ich, wie sie es erwartet haben. Und ich denke, auch in unserem Leben, in Krisenzeiten, in Notsituationen, kommt Gott ganz anders in unser Leben, in diese Situation, als wir es erwarten. Wir haben vielleicht manchmal diese Erwartung, dass jetzt unsere Probleme in der Gemeinde durch vielleicht 50 Theologen gelöst werden. Dass wir uns vorstellen, ah, hier kommen 50 junge, motivierte Leute einfach rein und dann haben wir keine Probleme mehr. Das ist vielleicht manchmal so. Aber Gott begegnet uns vielleicht ganz anders. Vielleicht ist er auch uns gemein und sagt, ey, überlastet euch mal nicht so. Macht es doch mal im Kleinen. Oder bei mir. Ich hatte eine ganz schwere Nacht, das ist schon 1-2 Jahre her, ich habe das glaube ich schon mal erzählt. Und in dieser Nacht, ich hatte echt mit mir zu kämpfen. Die Gedanken sind hochgekommen. Ich weiß nicht, wenn du so welche Nächte kannst, wenn du wirklich fertig bist. Und ich war in dieser Nacht, ich war komplett fertig mit Gedanken. Ich habe extrem an mir gezweifelt. Ich habe mir ganz viele Vorwürfe gemacht. Ich habe mich komplett fertig gemacht. Und am nächsten Tag, ich bin in die Gemeinde gekommen nach einer richtig schrecklichen Nacht, vielleicht einer der schlechtesten Nächte. Ich hatte noch eine schlimmere. Aber einer der schlechtesten Nächte, die ich jemals hatte in meinem Leben. Und bin durch diese Tür da gegangen und eine Person, von der ich es nie erwartet hätte, ist auf mich zugekommen und hat mich angesprochen und stellt mir plötzlich eine Frage, mit der ich nie gerechnet hätte. Diese Person hat zu mich gefragt, ey DJ, wie schläfst du gerade? Nach so einer Nacht, wie sollst du diese Frage beantworten? Ich war geschockt, was soll ich ihm jetzt sagen? Und dann sagt die Person zu mir, DJ, vergiss nicht, dein Herz zu behüten. Dein Herz. Dein Herz. Zu behüten. Ach so, Entschuldigung. Ja, okay, danke. Genau, ich gebe mir Mühe, ein bisschen langsamer und deutlicher zu sprechen. Ich weiß, dass das ich immer wieder darauf hingewiesen werde. Ich versuche es. Also, wenn ihr mal was nicht hört, fragt ruhig nach. Das ist voll okay. Genau, vergiss nicht, dein Herz zu behüten. Ein Ratschlag, der mir extrem geholfen hat in dem Punkt. Aber wo ich nie erwartet hätte, und das klingt so verrückt, ich hätte nie gewartet, dass eine Person in dieser Gemeinde, also klar, meine Freunde, der Pastor, aber eine Person, mit der ich fast noch nie geredet habe, mich anspricht und mir so einen Ratschlag gibt und so weiß, und ich bin mir ziemlich sicher, dass mir in dieser Situation Jesus ganz anders begegnet ist. Und ich glaube auch, dass er uns ganz anders, ganz oft in unserem Alltag begegnet, als wir es erwarten. Und Jesus spricht zu ihnen, fürchtet euch nicht. Er sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Inmitten dieses Sturmes sucht Jesus mit seinen Worten, sorgt dafür Beruhigung. Sagt den Jüngern, ich bin's, fürchtet euch nicht. Er läuft mitten durch den Sturm, um die Jünger zu retten. Und seine ersten Worte sind da, fürchtet euch nicht. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, das ist hier kein Gleichnis, wo Jesus eine Beispielgeschichte erzählt und damit etwas vergleichen will. Nein, das ist real so passiert. Das war ein Wunder, dass Jesus über das Wasser gekommen ist. Und die Frage ist, die ich mir stelle, kannst du dir vorstellen, dass Jesus auch für dich über das Wasser läuft? Dass er für uns als Gemeinde über das Wasser läuft? Dass wir ihm das zutrauen, dass er Dinge vollbringt, von denen wir nie erwarten würden, dass er sie tut? So wie die Jünger es tun. Dass er auch uns Worte zuspricht in unseren Krisenzeiten. Dass wir dran glauben, dass wir uns nicht fürchten müssen, weil er über diese Situation steht. Trauen wir Jesus zu, dass er übers Wasser laufen kann? Traust du das Jesus zu? Trauen wir Jesus heute noch diese Wunder in dieser Not zu? Dass er uns in Krisen begegnet. Ich möchte dir jetzt eine kurze Geschichte erzählen, was ich damit meine. Als ich klein war, sind mit relativ vielen Leuten groß geworden. Ich habe 8 Geschwister. Wir waren aber zu dem Zeitpunkt so, ich glaube, 7 Stück in dem Bus. Wir hatten so einen weißen Bus, so einen richtig schönen, und sind damit von der Hochzeit einer meiner älteren Schwestern von circa Soltau nach Cuxhaven gefahren. Sind dann echt über Dörfer so gefahren und plötzlich hat es angefangen zu rauchen, das Auto. Und ich als so 6-7-Jähriger habe voll Angst bekommen. Merke so, mein Vater wird nervös, meine Mutter wird nervös und wir sind mitten auf gut Deutsch in der Pampa. Mitten im Wald, also nicht mitten im Wald, aber mitten auf so ländlichen Gebieten. Und wir fahren dann rechts auf so eine Kuhle, so lang, wo man so ein bisschen, die gerade perfekt da war und wo so ein kleiner, sag ich mal, so ein Feldweg ist. Und ich weiß noch, dass ich in dieser Situation gebetet habe, zu Gott, dass er uns hilft. Und das ist jetzt keine Lüge. Das ist so unglaublich, wie ich bin ausgestiegen und dann ist ein Mann mit einer blauen Latzhose gekommen und hat gesagt, ich bin Kfz-Mechatroniker, kann ich Ihnen helfen? Unfassbar. Berührt mich bis heute. Der ist gekommen, hat meinem Vater geholfen, den Bus zu reparieren und hat er gesagt, ey, kurz, ich muss mal kurz was machen, ich hol mal kurz, das brauchen wir, ich hol das. Ist kurz weggegangen und wir haben ihn nur so in der Dunkelheit verschwinden sehen und ist mit einem zweiten Kfz-Mechatroniker gekommen. Und das Verrückte war, also ich wusste auch, ich habe bis heute denke ich, das war so ein Engel, weil ich habe dann, und vielleicht war es auch mein Engel, weil ich habe so gesagt zu ihm, das weiß ich nämlich ganz genau, ich so, er hat sich geklont, wie ich so bin, und er hat mir gesagt, du bist mir so ein Klon. So, und dann ist ein zweiter Kfz-Mechatroniker gekommen und hat den Bus repariert. Und die haben den Bus repariert, es hat so, wir mussten dann immer diese Kühlflüssigkeit so ein bisschen auffüllen, aber wir sind weitergekommen, wir sind an unser Ziel gekommen und Jesus hat ein unfassbares Wunder erzählt. Und ich weiß noch bis heute, ich müsste mal meine Mutter fragen, aber ich weiß, dass wir es noch im Gemeindebrief stehen hatten und dass die Gemeinde in Cuxhaven auch darüber gesprochen hat und dass es so ein unglaubliches Erlebnis war. Aber wenn wir glauben, dass wenn wir die Bibel lesen und sowas lesen, wie dass Jesus übers Wasser läuft, dann können wir auch Jesus zutrauen, dass er uns in so einer Situation einen Kfz-Mechatroniker schickt. Dass Wunder passieren, dass er uns ganz anders begegnet. Und ich glaube, das können wir auch als Gemeinde. Und ich würde mich freuen, wenn wir diese Erwartung haben, dass uns Jesus ganz anders begegnet, dass Jesus in den Situationen zu uns kommt, dass wir da ein Vertrauen haben. Wir befinden uns im Thema Gemeinde, Raum des Vertrauens und dass wir ihnen auch sowas zutrauen. Weil wenn wir nicht dran glauben, dass Jesus in diesen Sturm übers Wasser laufen kann, dann setzen wir vielleicht sogar den Sturm über Jesus und sagen, der Sturm, sowas ist zu groß für Jesus. Und dann ist er auch zu groß für unsere Probleme. Einfach mal in den Raum geschmissen. Matthäus 14, 27 bis 29. Aber Jesus sprach sofort zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir aufs Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um Jesus zu kommen. Ja, Jesus ist mitten in der Notlage, die Jünger sind mitten in der Notlage, Jesus kommt in diese Notlage und Petrus antwortete auf Jesus, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Daraufhin, Herr, wenn du es bist, so befehl mir zu dir aufs Wasser zu kommen. Irgendwie merkwürdig finde ich manchmal, oder? Warum ist Petrus so? Petrus ist manchmal so, ich finde Petrus manchmal lustig, weil ganz ehrlich, ich hätte zu Jesus geschrien, hey, wir sind schon so lange in Not, jetzt steh mal den Sturm bitte. Jesus, jetzt hilf mal, du kommst da schon übers Wasser, dann kannst du doch mal kurz das alles flach machen und das Wasser hier rausscheffeln. Nö, Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, so lass mich aufs Wasser kommen. Ich glaube, Petrus hat da so ein bisschen was erkannt. Dieses, was da gerade geschieht, dieses, dass Jesus übers Wasser läuft, dass er über diesen Sturm steht, dass er über diese Situation steht und dass er mit Jesus, wenn er den Fokus auf Jesus setzt, das Vertrauen auf Jesus setzt, dass er genau das vermag, über dieser Situation, über dieser Not zu stehen und auf dem Wasser zu laufen, so dass ihm nichts anhaben kann. Ja, Petrus steigt aus dem Boot und läuft mit ihm übers Wasser. Ich habe mir während dieser Vorbereitung auf dieser Predigt oft die Frage gestellt, DJ, wärst du aus dem Boot gestiegen? Oder wärst du wie die anderen Jünger am Boot geblieben? Wir können jetzt nicht sagen, was die gedacht haben, ob die eigentlich auch Bock hatten und alle reihe standen, wer als nächstes aufs Wasser laufen kann, oder ob die da so waren, ey, was macht er gerade? Kann man nicht sagen, gibt der Text nicht her. Aber ich weiß nicht. Also, ich glaube, in manchen Situationen hätte ich mich nicht getraut. Ich möchte nicht hier stehen und sagen, klar, ich wäre aufs Wasser gelaufen. Wäre mein erster Gedanke gewesen. Auf gar keinen Fall. Wahrscheinlich nicht. Ich wäre nicht wie Petrus, hätte das gefragt. Ich hätte, wie schon gesagt, andere Sachen gefragt. Ja, und wie die Jünger in diesem Boot bleiben, befinden wir uns auch manchmal in unserer eigenen Sicherheit. In das, was uns Sicherheit gibt. Das können verschiedene Dinge sein. Vielleicht ist es irgendeine Serie abends, wo wir sagen, die gibt mir richtig Sicherheit, an der, die bringt mich durch meine Stürme, die macht mich glücklich abends. Oder es ist im Gemeindeleben, es sind vielleicht eine Sicherheit, unsere Erfahrungen, wo wir sagen, oh, ich bin so erfahren, ich komme durch den Sturm mit meiner Erfahrung. Oder es sind irgendwelche Prinzipien, oder es sind Methoden. Aber ich glaube, dieses Boot kann auch für sowas stehen wie eine eigene Begrenztheit. Weil, dass wir so ein eigenes begrenztes Denken haben und uns manchmal gar nicht diesen Schritt trauen, aus dieser eigenen Sicherheit zu steigen, aus diesem Boot zu steigen, Jesus auch das Übernatürliche zuzutrauen. Dass wir sagen, ja Herr, wir geben alles da aus. Ich steige aus dem Boot. Ich verlasse mich auf das, ich verlasse mich nicht auf das, was mir immer in Sicherheit geht, sondern ich fokussiere mich ganz auf dich. Ist es das, was wir glauben? Oder glauben wir manchmal, Jesus steht gar nicht über dieser Gemeinde. Jesus ist gar nicht das Haupt der Gemeinde. Jesus ist gar nicht in dieser Gemeinde, sondern wir müssen diese Gemeinde wie eine Firma behandeln. Und ich bin der Chef dieser Firma. Und alle haben das zu sagen, was ich sage. Oder sagen wir, Jesus steht über all dem. Und Jesus bringt uns auch durch Krisenzeiten. Gemeinde, Raum des Vertrauens, bedeutet, aus unserem eigenen Boot auszusteigen, den Fokus auf Jesus zu legen und mit ihm übers Wasser laufen. Auf Jesus den Fokus zu legen, wie Petrus es tut, auf dem Wasser zu laufen. Und auf Jesus den Fokus zu legen, das kann jetzt erstmal nach so einem Begriff, der vieles bedeuten kann. Aber ich glaube, es heißt auch sowas wie, wir lesen Bibel. Und ich lese diese Texte nicht nur, sondern ich frage mich, was das für mein Leben bedeutet. Ich rede mit Jesus, ich bete ihn an. Und ich plapper nicht irgendwelche Gebete nach, sondern ich erzähle ihm ganz vom Herzen, was in mir vorgeht. Ich habe mal mit jemandem gesprochen und wir haben uns in einem Gespräch unterhalten, dass wir auch manchmal Jesus einfach wie so einen Freund behandeln müssen. Und vielleicht auch manchmal, weil ich ihm erzählt habe, dass ich manchmal einfach Spaziergänge mache und mich einfach mit Jesus unterhalte. Und es war ein Pastor, der eine coole Arbeit macht in krassen Gebieten auf der ganzen Welt, und er hat mir gesagt, ja, das mache ich auch manchmal. Einfach dieses Rausgehen und anfangen mit Jesus zu reden über das, was in dir vorgeht. Auf Jesus den Fokus legen. Oder auf den Fokus lesen kann heißen, ich gehe sonntags in den Gottesdienst und versuche auch was mitzunehmen. Oder ich besuche eine Kleingruppe, einen Hauskreis. Doch wie wir in Vers 30 und 31 lesen können, können wir auch diesen Fokus verlieren. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er zu sinken anfing, schrie er, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus. Er griff ihn und sprach, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Ja, Petrus verliert den Fokus. Er bemerkt in der Situation, er läuft durchs Wasser und sieht dann plötzlich die Wellen. Er sieht plötzlich den Gegenwind. Er bemerkt, wie stark das alles ist und wie bedrohlich es ist. Und Petrus beginnt an zu zweifeln. Und jetzt ist er weit entfernt vom Boot. Er ist weit von dem, was ihm vielleicht die Sicherheit gegeben hat, wo er geglaubt hat, das gibt mir gerade Sicherheit, damit kann ich mich ein bisschen über Wasser halten. Und damit gehen wir vielleicht nicht im Sturm unter, aber vielleicht doch. Und dann geht er unter. Dann versinkt er. Doch Jesus hält ihn fest. Jesus wird nicht zu ihm gesprintet sein. Ich glaube, Jesus stand ihm näher, als er vielleicht gedacht hat. Und ich glaube, in den Krisenzeiten, in unseren Krisenzeiten, egal ob Gemeinde, egal ob in deinem persönlichen Leben, da dürfen wir diese Nähe auch erwarten. Und da dürfen wir auch erwarten, dass Jesus uns extrem nah ist und dass er uns auch hält. der es uns auch hält, wie er Petrus gehalten hat. Und dass er dann fragt, wie, ja, ich mag bibeltreue Übersetzungen wie eine Elberfelder oder wie eine Schlachter, aber ich mag auch diese Einfachheit von einer Hoffnung für alle, die dann davon spricht, ich muss es jetzt suchen. Ach, ich bin auf der falschen Seite. Super. Die davon spricht, vertraust, die sagt, also Schlachtübersetzung, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und die Hoffnung für alle formuliert das so ein bisschen einfacher. Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das ganz oft auch Gott einfach zu uns spricht. Vertraust du mir so wenig, DJ? Warum hast du gezweifelt? DJ, du darfst mir vertrauen. Du brauchst nicht zweifeln. Ich bin bei dir in dem Sturm. Ich bin bei dir in der Krise. Und ich bin Herr über diese Situation. Und ich kann diese Situation nutzen. Und ich weiß, dass Jesus jede Krise nutzen kann. Und ich würde mir gerne wünschen, ich würde mir hier, wenn wir über Gemeinde, Raum des Vertrauens sprechen und das unser Jahresthema ist, dann würde ich mir so eine Kultur wünschen. Eine Kultur, ich würde mir gerne wünschen, dass wir als Gemeinde eine Kultur entwickeln, in der wir uns nicht gegenseitig für die Krisen in dieser Gemeinde oder in unserem Leben schuldig machen oder für andere Leute. Dass ich auf irgendjemanden zeige und in der Gemeindeleitung Eberhard und Rainer und Christoph für alle das schlecht mache, was die falsch machen. Und die zeigen dann auf DJ und sagen, du bist doch der Junge, der hier gar keine Ahnung hast und immer so vorlaut bist. Und dass wir uns gegenseitig anklagen und sagen, du bist schuld für die Krise. Nein, du bist schuld für die Krise. Sondern gegenseitig erinnern und sagen, dass wir den Fokus auf Jesus legen und sagen, hey DJ, ist deine Perspektive nicht gleich falsch? Guckst du nicht gerade wie Petrus, genau gerade nur auf den Sturm? Guckst du gerade nur auf das, was falsch läuft? Du siehst nur die Mitgliederzahlen, die schwanken. Du siehst nur die schlechte Predigt, die du letzten Sonntag gehalten hast. Du siehst nur die blöde Situation mit der Jugend. Aber du siehst nicht das, was gut läuft. Und du siehst nicht, was Jesus über dich denkt. Und du siehst nicht, was Jesus über diese Gemeinde denkt. Und darauf müssen wir den Fokus legen. Und diese Kultur müssen wir haben. Und wir müssen in Gemeindeversammlungen genau uns an das erinnern. Selbst wenn ich meinen Ausbruch habe. Und ja, ich bin nicht immer der Ruhigste. Ich weiß es. Ich habe meine Schwierigkeiten. Ich habe meine Fehler. Aber vor allem sind mir dann Leute wichtig, die mir dann zu mir kommen und sagen, ey DJ, mich in den Arm nehmen und sagen, leg doch mal den Fokus anders. Guck doch anders. Ja, ich weiß, ich mache Fehler. Aber lass uns nicht aufeinander rumhacken, sondern lass uns genauso wie Petrus in diesen Krisen den Fokus auf Jesus legen und uns gegenseitig daran erinnern. Und ich wünsche mir, diesen Fokus auf Jesus zu legen in Krisenzeiten, dass es nicht bedeutet, dass wir irgendwie liberal oder konservativ über alles stellen, dass wir nicht Politik über alles stellen, dass wir nicht uns selber oder irgendeine Person, irgendeinen Pastor oder irgendwas über alles stellen, sondern dass wir Jesus hier an der Spitze haben. Und dass es nicht unsere Einstellung ist, sondern Jesus ist, der den Ton angibt. Und seine Worte und sein Wort und die Bibel, dass wir als Gemeinde gemeinsam auf dem Willen und den Fokus auf Jesus setzen und uns vor allem gegenseitig ermutigen. Und ich habe mich mal gefragt, wie kann sowas ungefähr aussehen? Stellt euch vor, ich komme in die Gemeinde und ich werde direkt von irgendjemandem begrüßt und Gemeinderaum des Vertrauens. Ich denke, oh, wir haben gerade das Thema Gemeinderaum des Vertrauens. Und dann denke ich mir so, okay. Der fragt mich, wie es mir geht und ich sage ihm, du, ich gehe da durch eine Krise. Und stellt euch vor, diese Person sagt nicht, klopft mir nicht nur auf die Schulter und sagt, wird schon. Doch ihr sagt dann, DJ, lass uns gemeinsam beten. Ich weiß, der Gottesdienst fängt gleich an, aber lass uns mal kurz dafür beten. Ich nehme dich mal kurz zur Seite, ich lege dir die Hand auf und ich bete für dich. Oder, dass mich eine andere Person ermutigt, mir ein Bibelvers zuspricht. Dass diese gegenseitige Kultur hier herrscht. Gemeinde, Raum des Vertrauens. Raum dazu, ehrlich zu sein und Raum, dass wir den anderen auch zuhören, für ihn da sind, ihn vielleicht auch umarmen und bei ihm sind. Dass ich sonntags ermutig herausgehe. Und nein, ich rede jetzt nicht nur von mir und dass ihr mich jetzt alle umarmt, sondern ich rede von jedem Einzelnen. Ich rede davon, dass wir den Blick nach links und rechts gucken. Dass wir auf die gucken, die vielleicht neu sind, auf die gucken, die länger hier sind, auf die gucken, mit dem ich vielleicht sogar letztens einen Streit hatte und der dann plötzlich 20 Sonntage nicht mehr gekommen ist. Okay, das wäre dann längere Zeit, nicht letztens, aber genau. Und dass ich dann mit ihm kurz gehe und sage, hey, nimmst du mir das eigentlich noch übel? Tut mir leid, das war blöd. Okay, Entschuldigung, lass uns dran arbeiten, dass es nicht so wird. Dass wir gemeinsam den Fokus auf Jesus legen. Matthäus 14, 32 bis 33. Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen, die im Schiff waren, warfen sich und anbeten vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. In welcher Situation siehst du dich gerade in dieser Geschichte? Bist du vielleicht einer der Jünger, der im Boot sitzt? Vielleicht nicht auf Jesus vertrauen möchte und deine eigenen Sicherheit dich gerade festklammert? Bist du vielleicht der Petrus, der gerade gewagt hat, mit Jesus in einem Sturm über Wasser zu laufen und legst gerade auf ihn Fokus? Oder hast du gerade deinen Fokus verloren und sinkst nieder? Bist du gerade derjenige, den Jesus gehalten hat? Oder bist du gerade jemand, der genau in deinem Boot, in deinem Leben mit Jesus sitzt und dass da gerade Frieden herrscht? Welche Situation herrscht gerade in deinem Leben? Lass uns gemeinsam Jesus in unser Boot holen. Ich glaube, er ist hier in dieser Gemeinde. Aber dass wir das weitermachen und dass wir den Fokus auf ihn legen und nicht den Fokus auf die Krisen, nicht den Fokus auf die Streitereien, nicht das, was derjenige vor 20 Jahren mal gesagt hat, was DJ mal Blödes gesagt hat, sondern dass wir gemeinsam den Fokus als Gemeinde auf ihn legen. Und genauso wie die Jünger sich vor ihm niedergeworfen hat und ihn angebetet haben, wollen wir das jetzt auch tun? Und wollen in einen Lobpreisteil einsteigen. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen. Amen.